Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Janet Matti. Sie ist Chief People and Culture Officer bei Brack Altron. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Janet.
Hallo Yannick.
Du bist Chief People and Culture Officer. Stell dich doch mal vor. Und was ist deine Aufgabe?
Gern. Also Chief People and Culture Officer ist das, wo vorher oder auch heute noch der Chief Human Resources Officer ist. Man kennt das eher mit dem Begriff HR. Das ist das, was allen bekannt ist. Der Job selber hat sich vermutlich nicht so fest verändert, außer das, was jetzt eben im Titel drin ist, nämlich, dass man dem Thema Kultur sehr viel mehr Wert tut geben heutzutage, als dass es vielleicht vorher noch der Fall war. Ich gehöre sicher zu denen, Leute im HR, die das Kulturthema als sehr wichtig erachtet. Ich habe nicht gern das verwaltende HR, was es war. Da bin ich der Meinung, das sollte alles schon längst vollkommen automatisiert sein. Wir müssen uns um die Menschen kümmern, die im Unternehmen sind. Und das ist das, was wir den ganzen Tag machen.
Okay. Ich glaube, da kommt noch einiges. Jetzt müssen wir aber erstmal unsere Standardfrage weitermachen. Und das ist die Frage, die wir bei jeder Podcast-Folge stellen. Und die würde ich auch gerne dir stellen, und zwar, wer oder was ist deine persönliche Superheldin oder dein persönlicher Superheld und warum?
Sehr gute Frage. Also, mein wichtigster Superheld, den ich glaube habe, ist der, der Google Maps erfunden hat. Okay. Weil ohne den hätte ich sie wahrscheinlich weder heute daher gefunden, noch sonst irgendwo in meinem Leben gefunden. Also das ist schon einfach eine geniale Erfindung und das ist einer von meinen Superhelden, definitiv. Ich habe im Leben, glaube ich, relativ viel Superhelden. Helden, weil ich bin jemand, der gerne Vorbilder hat. Also ich finde das Abschauen, wie machen andere etwas, finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Und wir haben so viele faszinierende Menschen auf dieser Welt. Auf mein Umfeld runtergebrochen ist meine Mami eine Superheldin für mich, weil sie einfach sehr ein bewegtes Leben gehabt hat. Und wenn man noch so ein bisschen auf vielleicht fiktive Figuren oder so würde gehen, wäre Pippi Langstrumpf so eine, einfach weil das meinem Charakter entspricht. Mach, was du willst. Und vielleicht auch noch der Donald Duck. Okay. Weil ich einfach finde, das Thema Geld wird so tabuisiert.
Ja.
Und ich versuche das auch meiner Tochter beizubringen, von wegen, hey, Geld ist etwas, das begleitet uns. Und gehen wir doch auch einfach offen damit um, dass wir alle auch gern Geld haben.
Sehr schön. Ich glaube, so viele Superhelden hatten wir noch gar nie.
Oh, wirklich?
Bei unserem, alles gut. Einen davon habe ich sogar schon mal kennengelernt. Mhm. Und es war der Mitentwickler von Google Maps. Der war auch schon bei uns im Podcast. Also es gehen liebe Grüße raus an den Stefan Muff.
Oh, gern.
Und vielleicht müssen wir euch mal vernetzen, ja.
Gern. Danke für alles, was gemacht hast du
jetzt. Janet, ich glaube, das erste Mal aufmerksam bin ich auf dich durch deine lustigen Posts auf LinkedIn geworden, wo du ja immer in kurzen Sätzen Situationen aus unserer Arbeitswelt oder einen Umstand beschreibst. Ich habe hier auch mal einen dabei. Hat schon wieder keiner geklatscht, als ich ins Büro kam. Dieser anhaltende Mangel an Anerkennung macht mich fertig. Magst du dazu vielleicht was sagen?
Sehr gerne. Also vielleicht schnell allgemein. Ich bin jetzt doch schon relativ lang so ein bisschen auf LinkedIn aktiv. Mir ist Humor allgemein sehr wichtig im Leben. Und ich finde, wir sollten auch die Probleme oder Herausforderungen, die wir in der Arbeitswelt haben, mit ein bisschen mehr Humor auch betrachten. Darum ist das so ein bisschen zu meinem, ja, nennen wir es Markenzeichen. Ich will mir jetzt nicht wichtiger machen, als dass ich bin. Aber ich versuche wie immer ernste Themen aufzugreifen, aber mit möglichst viel Humor dahinter. Mhm. Weil das gibt auch einen gewissen Diskurs, das tut Diskussionen auslösen. Und am Schluss ist es ja genau das, was uns weiterbringt, dass wir über so Sachen diskutieren. Ich habe logischerweise auch schon schlechte Erfahrungen müssen machen mit dem. Es reagiert nicht jeder gut auf die Form von Humor. Aber ich glaube, das muss einem auch bewusst sein, dass man sich dort ein bisschen aus dem Fenster lehnt. Und jetzt auf den Post bezogen, das ist genau so etwas, das Thema Wertschätzung. Das ist so präsent in der Arbeitswelt. Und wenn man es einmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive heraus beleuchtet, eben, hat wieder mal keiner geklatscht, wo ich gekommen bin, dann fängt das an, von beiden Seiten her spannende Diskussionen zu geben. Und das ist das, was ich damit erreichen will. Mhm.
Welche Rolle spielt Humor in deiner Rolle bei Brack Altron?
Schau, ich glaube, Humor ist allgemein etwas, was Menschen verbindet. Und ich sehe meinen Job, ich glaube, darum bin ich auch ins HR gekommen, mein Job besteht auch darin, Menschen zu verbinden. Ein Unternehmen ist eine Ansammlung von Menschen, die zusammenarbeiten. Humor verbindet. Und darum finde ich, Humor ist enorm wichtig beim Arbeiten. Also, es ist auch etwas, wo, wenn man schwierige Situationen zusammen muss bewältigen, dann kann ein Spruch von jemandem, der ein Lachen auslöst, bei den anderen die ganze Stimmung brechen und in eine andere Richtung hineinbringen. Und das finde ich etwas super Tolles.
Ja, absolut. Schauen wir uns das mal als Unternehmen an. PragAltron ist der größte unabhängige Online-Shop der Schweiz, hat 1400 Mitarbeitende mittlerweile, über 1 Milliarde Umsatz. Was macht euch so erfolgreich?
Auch da würde ich jetzt natürlich sagen, die Menschen, die dahinter stecken. Oder? Es sind eben genau die 1400 Mitarbeitenden, die den Erfolg des Unternehmens schlussendlich ausmachen. Ich glaube, das, was PragAltron so speziell macht, ist, in was für einer Breite dass wir unterwegs sein können. Viele kennen uns einfach als Onlineshop prag.ch. Das ist das, was bekannt ist. Da stehen aber noch andere Unternehmen dahinter, wie zum Beispiel Altron. Ein ganz wichtiger Teil von uns. Und ich glaube, es ist auch die Entwicklung, wo das wir jetzt herwenden. Wir sind relativ lange so ein Online-Shop gsi für, ich habe einen Laptop gebraucht, ich habe ein Handy gebraucht, also alles, was so Elektronikartikel sind. Und wir gehen aber ganz stark in die Richtung One-Stop-Shop, also alles, was du eigentlich brauchst, kommst du bei uns über. Und das ist auch das, was wir uns jetzt ganz stark herentwickeln.
Gerade Online-Handel macht ja aktuell große Herausforderungen durch. Immer wieder neue Player kommen auf den Markt. Früher war das Wish, heute ist es beispielsweise Temu, die euch ja auch wirklich Marktanteile wegnehmen. Wie schaut ihr auf solche Player?
Ja, es ist schon eine grosse Herausforderung. Ich glaube, vor allem der Online-Handel ist natürlich während der Corona-Pandemie enorm Push gsi und die Marktanteile auch durch Unternehmen, die weggeht sind in der Zwischenzeit. Der Markt, der hat sich verteilt und dann kommen Player aus dem Ausland, wo vor allem halt Preise drucken. Das ist das grösste Problem, wo man dort spürt. Und ich glaube, da kann man am besten gewinnen mit Sympathie bei der Bevölkerung sozusagen, die bei dir einkaufen, bei deinen Kundinnen und Kunden. Und halt Präsenz auf dem Markt aus. Und am Schluss, man merkt ja auch immer selber, was will man, wenn man online einkaufen. Ich will können alles, was ich brauche, möglichst an einem Ort haben. Dann bin ich vielleicht einmal bereit, für gewisse Produkte halt mehr zu zahlen, als wenn ich es eben, wie du vorher gesagt hast, bei Temu würde bestellen. Und ich weiss aber, woher das kommt. Und kann die anderen paar Sachen, die ich brauche, auch gerade mitbestellen. Das ist mir mehr wert, als dass ich einfach nur jetzt den allergünstigsten Preis habe.
Was ich bei euch ja wahnsinnig spannend finde, ist eigentlich dieses Spannungsfeld zwischen diesen zwei Welten. Also einerseits habt ihr ein Logistikzentrum und andererseits seid ihr aber auch eine Tech-Company. Wohlwissend mit unterschiedlichen Rollen und Berufsbildern in den jeweiligen Unternehmen auch. Wie schafft man es, daraus eine Kultur zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ganz ehrlich noch nie ein Unternehmen gesehen, wo genau das Spannungsfeld so riesengroß ist, weil es wirklich interessant ist, wenn du zwischen einem Logistikcenter, das bei uns in Willisau ist, hochautomatisiert, wir haben ein ganz modernes Logistikcenter, aber halt trotzdem so ein bisschen mit den klassischen Logistikmitarbeitenden. Und dann hast du auf der anderen Seite, an unserem Hauptsitz in Megenwil, wenn du reinkommst und mit den Leuten schwätzt. Das ist wirklich eine Tech-Company. Also dort haben wir wie so ein bisschen die IT-Nerds, oder, die an den ganzen Entwicklungen dran sind. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld, weil so unterschiedliche Menschen dort drin arbeiten. Und das ist auch eine der grössten Herausforderungen aus der kulturellen Sicht, wenn ich jetzt aus meiner HR-Rolle rausrede. Wie bringst du das als eine Kultur zusammen, die für ein Unternehmen arbeitet? Und wenn ich da ein bisschen so aus meinem Alltag raus kann erzählen, dann ist etwas vom Wichtigsten, und das habe ich auch schon in der Vergangenheit gemerkt, etwas vom Wichtigsten ist tatsächlich die adressatengerechte Kommunikation, die du in einem Unternehmen rein musst sicherstellen. Und da musst du wie eine Kultur leben, vorleben, wo aber möglichst viele Menschen abholen, so wie sie sind.
Ja.
Also auch eine Kulturpflege von jeder kann sein, wie er ist. man muss sich nicht verstellen. Und wir als Unternehmensleitung müssen sicherstellen, dass alle Informationen, die raus müssen zu den Mitarbeitern, so formuliert sind, dass jeder sie versteht, dass jeder sie auf seinen Job kann abwälzen und weiss, was er mit dem im Alltag muss machen.
Ja. Um vielleicht da nochmal reinzufragen, ich glaube, es ist auch wirklich ein Thema, wo viele Unternehmen aktuell beschäftigt. Gerade auch das Thema Blue-Collar-Worker. Also wir sprechen über die Veränderung der Arbeitswelt, wir reden über New Work, wir reden über Anreizsysteme. Aber mehrheitlich zeigt die Erfahrung eigentlich oder auch meine Beobachtung, dass es oftmals um Büroarbeitsplätze geht bei diesen ganzen Diskussionen. Wie kann man denn für Blue-Collar-Worker, also für die Logistik-Mitarbeitenden in dem Fall, auch eine zukünftige und vor allem attraktive Arbeitswelt schaffen? Was sind da Maßnahmen, die ihr da vielleicht schon umgesetzt habt oder die du auch aus deiner Praxiserfahrung vielleicht auch erzählen könntest?
Ich glaube, bei den Blue Collars geht es wirklich darum, wenn wir jetzt, was ist die grösste Unterscheidung zwischen Blue Collar und White Collar? Es sind meistens die Arbeitszeiten, also die fixe Bundenheit an einen Arbeitsort, der verbunden ist mit, sei das in einer Produktion, wo ganz klar geregelt ist, Schicht Nummer 1 ist von dem bis dann und Schicht Nummer 2 von dem bis dann. Aber auch halt einfach die physische Präsenz. Das ist immer irgendwo gebunden an eine Form von Zeit. Und das ist der grösste Unterschied, den man hat zwischen diesen zwei Gruppen. Und dem muss man gerecht werden. Das heisst, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich die Arbeitsbedingungen von Blue Collars attraktiver gestalten, wie mache ich den Arbeitgeber attraktiver für die Berufsgruppen, dann hat es relativ schnell mit dem Thema Arbeitszeitmodell, Flexibilisierung, Arbeitsbedingungen vor Ort. Was kann ich machen, damit der Arbeitsort attraktiver ist? Weil sie ja auch wie, in Anführungszeichen, gezwungen sind, sie 5 Tage in der Woche an den Arbeitsort zu kommen im Vergleich zu den White Collars, die halt auch den Vorteil haben, wo ich darf Homeoffice machen oder ich kann noch jemand anders arbeiten. Und dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Arbeitszeitmodell und eben vor Ort eine gewisse Attraktivität oder Möglichkeiten können zu bieten. Und das ist für mich der grösste Ansatzpunkt, wenn es darum geht, was kann ich für Blue Collars machen, wie kann ich den Job attraktiver gestalten oder halt eben auch die Form von Flexibilisierung herbringen, wo wir bei sehr, sehr vielen White-Collar-Berufen schon haben.
Also es ist jetzt natürlich viel mit der Komponente Zeit, die jetzt auch hier beschrieben wird. Gibt es da noch andere Dinge, die man tun kann, um da als attraktiver Arbeitgeber, Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich sage es so, solange wir das Thema mit der Zeit noch nicht geregelt haben, sind die anderen Themen nicht ganz so relevant aus meiner Sicht. Weil Zeit ist schon das, wo uns am meisten Vorteil mit sich bringt, wenn wir dort die Flexibilisierung reinbringen. Wenn ich sehe, wie viele Familien an diesen Modellen scheitern, wo sie damit arbeiten müssen, einfach schon nur, weil sie an fixe Zeiten gebunden sind. Weil wir halt einfach ein Schulsystem haben mit den Betreuungszeiten, die dort gegeben sind. Weil wir, ich meine schon nur der Fakt, wir haben 13 Wochen Schulferien. Ja, 5 plus 5 gibt nicht 13. Also irgendwo ja. Merken wir doch, dass das ganze System so nicht funktioniert. Und es gibt sehr wahrscheinlich noch x hunderte Massnahmen, was man alles machen kann. Aber für mich ist Priorität bei den Blue Collars ganz klar das Thema Arbeitszeitmodell. Weil dort hätten wir mit Abstand den grössten Effekt. Mhm.
Und hast du schon mal so ein Konzept auch umgesetzt?
Haben wir schon mehrere umgesetzt. Dort gehe ich ganz klar in die Richtung. Jetzt könnten wir auch anfangen über 4 Tage die Woche und alle möglichen Modelle, die es ja gibt, schwätzen. Das geht vermutlich ein bisschen zu weit. Dort finde ich wichtig, probieren wir doch einfach aus. Oder? Das Thema eben 4 Tage Woche, man kann sich darüber streiten, ist das gut, ist das schlecht, wenn man es nicht im Unternehmen einfach einmal ausprobiert, was bedeutet es denn und was passiert bei uns da drin, dann werden wir es nicht wissen. Und so ist es halt mit all diesen Arbeitszeitmodellen. Man tut sehr schnell Daten analysieren und tut anhand von diesen Daten entscheiden, geht etwas oder geht etwas nicht. Wie aber Menschen darauf reagieren, das kann man nicht immer anhand von Daten herausfinden. Und darum bin ich dort ein Fan von den Mitarbeitern auch einbeziehen. Was hilft euch denn wirklich? Weil wenn ich mich einfach im Büro einsperre und ich mir meine Arbeitszeitmodelle ausdenke, übrigens als White Collar, oder? Das kommt ja dann ja. Noch dazu, sind dann die White Collars, die sich überlegen, was ist denn für Blue Collars gut? hey, die Leute einbeziehen, mit ihnen zusammen an diesen Modellen arbeiten und dann auch einfach mal mutig sein und ausprobieren.
Du hast ja vorher schon gesagt, Arbeitgeberattraktivität ist ein wichtiges Thema. Jetzt habt ihr natürlich den glücklichen Umstand, dass PragAltron per se mal eine starke Brand ist, die vor allem in der Schweiz bekannt ist und damit sicherlich der ein oder andere Arbeitnehmende auch angezogen wird. Aber heute braucht es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, um diese Attraktivität am Arbeitsmarkt auch wirklich zu haben. Habt ihr da spezielle Anreizmodelle, um da einfach auch diese Attraktivität am Arbeitsmarkt gewährleisten zu können?
Ja, ich glaube, da kommt kein Arbeitgeber heute mehr drum herum, egal wie dein Name ist. Und ja, das sind so viele Faktoren, die dort mitspielen. Ich meine, wir haben schon einen Nachteil durch das, dass wir an einem Standort sind, der jetzt nicht super gut erschlossen ist. Also wir sind halt nicht mitten in einer Stadt Zürich oder so. Wir versuchen sehr viel zu machen. Ich glaube, das Problem an diesen ganzen Benefits ist, sie sind immer sehr generisch ausgelegt, natürlich auf das Gesamtunternehmen. Und der Bedarf an Benefits ist aber höchst individuell. Und das Spannende ist, zu versuchen, auf die Individualität Rücksicht zu nehmen, individuelle Modelle anbieten, aber so, dass sie für eine Gesamtorganisation funktionieren. Und das ist das, was wir auch versuchen. Wir haben bei den Benefits halt auch die klassischen Sachen mit Vergünstigungen etc. Also einer von unseren wichtigen Benefits ist zum Beispiel die Vergünstigung im eigenen Shop oder zu Mitarbeiterkonditionen. Wir haben auch Benefits, die sehr finanzieller Natur sind. Also als Beispiel, wir übernehmen als Arbeitgeber den Anteil KTG-Versicherung, okay, wo sonst die anderen Unternehmen sehr oft zur Hälfte vom Bruttolohn abgezogen wird. Das sind dann so die finanziellen Anreize, die man bietet. Und versuchen aber natürlich auch durch regelmäßige Events, die man macht bei uns. Wir haben so ein bisschen das Dunstigsbier, das sich bei uns etabliert hat. Versuchen wir uns einfach allgemein als attraktiven Arbeitgeber können zu positionieren. Am Schluss sage ich natürlich ganz klar aus HR-Sicht, Kultur ist das, was es ausmacht. Ich kann eine riesige Liste haben von finanziellen Anreizen, wenn die Leute nicht gern bei dem Arbeitgeber arbeiten, dann bringen einem auch die Benefits nichts oder nur sehr kurzfristig. Und darum versuche ich natürlich auch möglichst auf die Kultur zu setzen und mehr auch noch so ein bisschen kulturelle Benefits zu etablieren.
Ich frage mich jetzt einfach gerade spontan, vielleicht eine blöde Frage. Waren denn auch schon mal Anreize dabei oder Forderungen, die total ungewöhnlich waren, dass du gesagt hast, oder der potenzielle Arbeitnehmende gesagt hat, alles spannend, aber ich in meiner Lebenssituation, in meiner Lebenskonstellation bräuchte eigentlich dieses oder jenes, wo man auch ganz individuell wirklich drauf reagieren musste?
Habe ich schon mehrmals gehabt. Was ich sehr spannend finde und sehr begrüsse, ist meine Erfahrung jetzt aus 20 Jahren HR, die Leute schauen viel stärker auf Pensionskassenlösungen als früher. Und zwar auch schon die Jungen. Früher war es noch so, okay, die langsam Richtung Pensionierung gehen, haben immer ein bisschen gefragt, was haben sie denn für eine Pensionskassenlösung? Die Jungen hat es nicht interessiert. Und heute merkt man, jetzt sind auch die Jungen interessiert daran, hey, wie sieht denn die Altersvorsorgelösung aus, die ihr da habt? Das finde ich sehr eine positive Entwicklung. Ich kann auch schon bei anderen Arbeitgebern die Anfrage gehabt, dass jemand sehr einen weiten Arbeitsweg hat und von allein mit möglichen anderen Arbeitszeitmodellen gekommen ist, wo man im ersten Moment gedacht hat, wow, nein, das können wir so nicht machen. Und dann hat man es aber angefangen durchstudieren zusammen und hat dann gute Kompromisslösungen gefunden. Also ich finde es auch gut, wenn die Mitarbeiter dort durch mitstudieren und die Vorschläge eben bringen und mutig sind, auch wenn man im ersten Moment vielleicht dann als auf der Arbeitgeberseite denkt, oh wow, was für eine Forderung. Aber genau so können wir ja anfangen, Lösungen ausarbeiten miteinander. Das ist ja genau das Spannende, wenn die Inputs eben auch kommen. Und mir ist es lieber, dass dann ein mutiger Input kommt oder eben eine Forderung in dem Moment und man findet dann irgendeine Lösung, als dass man einfach nichts sagt und zufrieden ist und eigentlich sich zurücklehnt und findet, soll jetzt mal der Arbeitgeber seine Vorschläge machen.
Ja. Kommen solche Vorschläge mehrheitlich von der älteren Generation oder mehr von der jungen Generation? Wenn man jetzt mal wirklich so zwei Lager bilden möchte, weil du jetzt gerade sagst Forderung und gerade die junge Generation wird ja oft irgendwie in Verbindung gebracht mit, die fordern viel und die wünschen sich ganz, ganz viel außergewöhnliche Geschichten. Ist das auch so deine Wahrnehmung oder nimmst du das in der Praxis ganz anders wahr?
Hey, auf Gefahr hier jetzt gesteinigt werden. Ich nehme das im Fall überhaupt nicht so wahr. Also, ich finde das so eine spannende Diskussion, dass alle so auf der Gen Z rumhaken, sie sagen so fordernd. Ich empfinde das nicht so. Sie kommunizieren es vielleicht ein bisschen anders, als dass wir es damals noch gemacht haben. Ich nehme jetzt mich ein bisschen die ältere Generation hin, oder? Aber die Forderungen selber, mache ich die Erfahrung, sind bei allen eigentlich etwa die gleichen. Die Bedürfnisse sind nicht überall die gleichen, oder? Ältere Mitarbeitende haben andere Bedürfnisse als die Jungen. Aber das heisst nicht, dass von den Jungen mehr gefordert wird. Es ist, natürlich, es ist eine Frage von der Kultur, von der Wert, von, ja, eben die Jungen, sie sagen es einfach. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und wir ärgern uns vermutlich amigs darüber, weil uns selber der Mut damals nicht so beigebracht worden ist, so klar zu unseren Bedürfnissen zu stehen und die zu äußern. Ich finde es grandios, solange es in einem Rahmen bleibt von, es geht nicht einfach nur darum, fordern, fordern, fordern und ihr müsst das erfüllen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir eine Arbeitswelt anbringen, wo wir nicht mehr von Arbeitnehmer und Arbeitgeber reden, sondern wir reden von, es ist auf alles auf Augenhöhe. Ich verstehe nicht, wieso wir immer etwas gehen müssen. Entweder ist der Arbeitgeber stärker oder der Arbeitnehmer. Darum halte ich mich auch so aus dieser Diskussion daraus, sind wir jetzt ein Arbeitgebermarkt oder ein Arbeitnehmermarkt. Mhm. Tun wir doch einfach auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Ja. Beide brauchen beides.
Herrlich, also vielen Dank für diese wunderbare Brücke zum nächsten Thema. Ich wollte es eigentlich noch viel, viel später erst bringen, aber es passt jetzt gerade perfekt, also genau zu diesen zwei Welten. Stichwort New Work. Eine Diskussion oder auch ein Thema, was die meisten mittlerweile nervt, weil es irgendwie gefühlt ausgelutscht ist, kann man schon fast sagen, medial vor allem. Und weil es aber auch eine Diskussion ist, die viel einseitig auch geführt wird, im Sinne von, was der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin alles für mich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin machen muss. Gerade mit Corona und Homeoffice und ähnlichen Themen wurde das Ganze nochmal verstärkt. Wie stehst du zu dem Thema und was sind so deine Einschätzungen dazu?
Sehr gute Frage. Ich glaube, der Begriff New Work ist ein bisschen missbraucht worden. Mhm. New Work tönt heute nach Wohlfühloase. Oder man müsste alles so machen, dass der Arbeitgeber sich wohlfühlt und allen geht's gut. Und das ist ein bisschen schade, weil um das ist es gar nie gegangen. Ich empfinde New Work als eine Anpassung an die heutigen Gegebenheiten, die wir in der Arbeitswelt in uns befinden. Mhm. Fakt ist einfach, wir arbeiten nicht mehr wie vor 50 Jahren. Die Welt hat sich verändert. Und die grösste Veränderung aus meiner Sicht ist das Tempo, das wir heute haben. Wenn man sich die technologische Entwicklung anschaut, ich kann heute absolut informiert sein über den neuesten Stand. Und wenn ich nicht dranbleibe, bin ich in einer Woche nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also, das muss man sich mal wirklich reinziehen, wie schnell das alles geht. Und wir erwarten aber auch, dass einfach alle in diesem Tempo mitkommen. Und das funktioniert für beide Seiten nicht. Weder für die Unternehmen noch für die Arbeitnehmer. Und wir müssen es schaffen, von alten Strukturen uns zu verabschieden, uns dieser neuen Geschwindigkeit, die nicht wird weniger werden in Zukunft. Im Gegenteil, die wird vermutlich sogar noch zunehmen, uns diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Und das braucht halt ein bisschen Mut. Also, das Beispiel, das ich immer bringe, ist, wir reden immer noch von diesen Organigramm. Oder? Wir reden von den Menschen als Kästchen, die hierarchisch dargestellt werden. Nicht falsch verstehen, ich bin der Meinung, es braucht Hierarchie. Aber wieso nicht anfangen, in Kollaborationsorganigramm übergehen? Ja, es gibt Matrixorganisationen, alles gut. Am Schluss ist es aber gleich, unser Denken ist sehr stark geprägt vom Management-Denken, das eigentlich aus den vorherigen Epochen kommt von der Arbeitswelt, wo wir Produktionsbetrieb hatten, wo Laufbandarbeit war. Und das ist heute einfach nicht mehr. Wir müssen lernen, uns dem Tempo anpassen und die Mitarbeiter auch in diesem Tempo mitnehmen können. Und eben darum, ich immer so ein bisschen das Thema mit diesen Organigramms, finde ich einfach eines der besten Beispiele. Wir müssen wegkommen von dem. Wir müssen wirklich wegkommen und anfangen, in neue Welten zu denken.
Was sind denn auch Pflichten von Arbeitnehmerseite in der ganzen Diskussion New Work?
Also das Gute ist ja, wir haben auch von Gesetzes wegen her, beide Seiten haben ihre Pflichten. Und an denen hat sich nichts geändert und das ist auch gut so. Also wir kommen Lohn über für das, dass wir eine Leistung erbringen. Und das Problem, das wir aber heute haben im Vergleich zu vorher und darum auch mit dem Thema New Work, früher hat sich unsere Arbeit viel besser in Form von Zeit halt messen lassen. Also man hat einen Arbeitstag von 8 Stunden, 40 Stunden Woche, der Klassiker. Und ich bin an einem Band gestanden und konnte gemessen werden anhand von, wie viel habe ich abwickeln können, oder? Heute können wir das nicht mehr. Jetzt ist heute die Frage, anhand von was messen wir denn Leistung? Wir haben immer noch nur den Gradmesser Zeit. Und die andere Form, von wie wir Leistung beurteilen, ist der Chef, was aber sehr eine subjektive Haltung kann sein. Mhm. Wenn ich Pech habe, habe ich einen Chef, der das, was mein Output ist aus meinem Arbeitsalltag, als nicht gut erachtet. Ein anderer Chef würde es als gut erachten. Also greifen wir alle an dem Faktor Zeit. Wir haben 8 Stunden oder 8,4. Und anhand von dem werde ich gemessen von meiner Leistung und anhand von dem komme ich Lohn über. Und das ist auch eines von diesen Themen. Ich habe zwar noch keine Lösung gefunden, muss ich auch.
Das wollte ich jetzt gerade nicht fragen.
Ja, nein, ich habe leider auch keine. Aber es ist etwas, wo ich mich sehr intensiv immer damit beschäftige. Wie schaffen wir es, unsere Leistung anders zu messen als in Form von Zeit? Und ich bin auch überzeugt, wir werden noch auf die Lösungen kommen. Es gibt Lösungsansätze für das. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, eben, New Work hat nichts damit zu tun, dass man, es geht nicht um 4 Tage in Woche, es geht nicht um weniger arbeiten, etc. Am Schluss haben wir eine Leistung zu erbringen für das, was wir an Lohn bekommen. Und an dem hat weder New Work etwas geändert, noch sonst etwas.
Aber verstehst du, dass viele Unternehmen auch irgendwo Angst haben, das so klar zu benennen, also auch wieder mal von Leistung zu sprechen, von vertraglichen Gegebenheiten, von rechtlichen Gegebenheiten, weil man Angst hat, dann nicht als attraktiver Arbeitgeber, Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden?
Kann ich im Grundsatz verstehen, ja. Ich habe dort Erfahrung gemacht, ich glaube daran, dass eigentlich jeder Mensch leisten will. Ich kenne wenige, die am Morgen aufstehen und sagen, so, heute will ich jetzt eigentlich nicht gut sein in dem, was ich mache. Ich bin der Überzeugung, der Mensch möchte gute Leistung erbringen. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass es Situationen kann geben im Leben, wo jemand vielleicht einmal eine Zeit lang nicht seine volle Leistung kann abrufen. Und die Problematik sehe ich mehr darin, dass wir heute in so einer Welt leben, wo, glaube ich, die Arbeitnehmer sehr oft Angst haben, wenn ich nicht die Leistung erbringe, wie mein Chef das möchte, dann bin ich dann auf der Liste der Low Performer, oder? Und bin dann der Nächste, der rausfliegt. Und ich glaube, das sind so Konflikte, die es gibt, wie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und auch da sage ich, wünsche mir, dass wir wegkommen von dem, dass wir wegkommen von diesen zwei Verhältnissen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, und viel mehr in ein Zusammenschaffen hineingehen, auf eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit von beiden Seiten her, damit überhaupt Leistung möglich ist. Das Unternehmen ist darauf angewiesen und die Arbeitnehmer sind aber genauso darauf angewiesen. Und wenn wir schaffen, dort das Ganze menschlicher zu machen, dann bringt man auch das Leistungslevel wieder her. Man muss sich einfach bewusst sein, was es dann braucht, um Leistung zu erbringen.
Spinnen wir das mal weiter. Also gehen wir mal davon aus, es gäbe so eine kollaborative Organisationsstruktur, wie du sie beschreibst. Wie würde denn Führung in so einer Organisationsstruktur aussehen?
Ja, ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, wie verändert sich Führung, muss ich jetzt vielleicht zuallererst mal schnell sagen, es ist schon sehr happig, was wir heutzutage von Führungskräften erwarten. Also wir wollen eigentlich die eierlegende Wollmilchsau in der Führung. Und das ist schwierig, wenn man vor allem bedenkt, dass Führung halt nach wie vor sehr oft Fachspezialisten sind, die nachgezogen werden. Und nicht unbedingt die sehr führungsstarke Persönlichkeit. Also wir hängen immer noch fest am Thema, ich muss ein Fachspezialist sein, damit ich in eine HR-Leitung kommen kann. Ich behaupte, ich muss eine gute Führungskraft sein, wenn ich dort oben bin. Ich muss vom Fach selber nicht alles in die Tiefe verstehen, weil für das habe ich meine Fachspezialisten. Und das wäre schon mal ein erster Schritt, wenn wir es schaffen, mehr von dem wegzukommen, dass wir die Fachspezialisten überall nachziehen und viel mehr die Führung auch wirklich möchten. Mhm. Da komme ich jetzt halt und sage, kennst du sicher den Spruch, man muss Menschen mögen. Mhm. Der gilt, wer Menschen nicht gern hat, hat in der Führung ihnen einfach nichts verloren. Und ich glaube, das, was sich wirklich verändert, ist die sehr viel nähere Führung der Menschen selber. Oder? Es braucht ganz, ganz viel Vertrauen und ein gutes Menschenbild, um die Menschen so näher führen, wie wir es eigentlich uns heute wünschen. Ich glaube, das ist vor allem auch so ein bisschen durch die Generation, wo ich gross geworden bin, das ist einer von diesen Wertewandel, der halt stattgefunden hat. Ich möchte sehr eine sinnvolle Arbeit machen. Ich will einen Impact haben im Geschäft hinein. Und dann brauche ich aber auch eine andere Form von Führung, wo mir das überhaupt ermöglicht und halt nicht vorgibt, schau nicht, das ist heute deine To-Do-Liste. Wenn du die abgearbeitet hast, dann bin ich zufrieden, sondern ich will die ja gestalten können. Mhm. Und das heisst, in der modernen Führung heisst das auch loslassen.
Ja.
Oder Vertrauen schenken, die Mitarbeiter fördern in ihren Stärken rein und das Loslassen, das ist etwas von dem, was natürlich schwierig ist am Anfang, was aber notwendig ist, um überhaupt das Potenzial zu entfalten.
Wie hat sich dein Führungsverständnis verändert über die Jahre? Also was bist du heute für eine Chefin und mit welchen Glaubenssätzen bist du mal gestartet?
Das hat sich bei mir auch sehr stark verändert, muss ich sagen. Also ich glaube, dass mit dem Kontrollieren, wenn man das erste Mal in eine Führungsfunktion hineinkommt, das ist, glaube ich, ganz normal. Also, darum finde ich es auch so wichtig, dass man Personen, die neu in eine Führungsfunktion hineinkommen, auch entsprechend begleiten, weil das sind die klassischen Fehler, die wir, glaube ich, alle gemacht haben. Heutzutage sage ich, mein Führungsstil hat sich vor allem in den letzten 10 Jahren stark verändert. Im Sinn von, ich gebe sehr, sehr viel Freiheiten, ich schenke sehr viel Vertrauen. Das hat auch mit dem Menschenbild zu tun, wo man hat. Geht man davon aus, dass der Mensch eben grundsätzlich gut ist und möchte leisten, oder gar nicht davon aus, nein, er will eigentlich nicht und ich muss ihn pushen. Das ist für mich die Basis von der ganzen Führung. Ich sage immer, wenn du den Menschen nicht vertraust, dann geh nicht in die Führung rein. Da vielleicht auch ein guter Buchtipp, den ich immer allen Führungskräften gebe. Es gibt das Buch «Im Grunde gut», wo es darum geht, eben, was hast du eigentlich für ein Menschenbild? Und das ist für mich die Basis von der Führung. Wenn dein Menschenbild so ist, dass du den Leuten nicht vertraust, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ich hätte noch 100 Fragen in die Richtung tatsächlich, weil ich es total spannend finde, aber wir haben ja schon vieles auch im Vorgespräch abarbeiten können und das schließe ich mich natürlich jetzt auch in der Podcast-Folge an. Hätte noch viel, viel Zeit verbringen können, aber muss ein bisschen auf die Zeit schauen auch und habe deswegen noch eine letzte Frage, eine persönliche Frage. Wie soll sich die Arbeitswelt zukünftig idealerweise verändern?
Es ist das, was ich vorher schon angetönt habe. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir es schaffen, keine 2 Lager mehr haben, dass wir nicht mehr von dem klassischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer reden. Also klar, wir brauchen es in der Begrifflichkeit, aber dass das alles auf Augenhöhe kann stattfinden. Dass wir eben Kollaborationsformen finden, die modernes Arbeiten möglich machen. Ich rede jetzt da natürlich auch aus meiner ganz persönlichen Rolle raus. Ich bin Mami von einer 8-jährigen Tochter. Ich arbeite 100%. Wenn wir nicht familienfreundliche, flexible Modelle anbringen in dieser Arbeitswelt, dann wird ich immer so ein Spezialfall sein von Mami, von einem Kind und 100% arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass man das alles einfach besser anbringen, dass es ganz normal ist, weil wir die Arbeitsformen haben können etablieren. Und das wäre das, was ich mir für uns alle wünsche.
Das wünsche ich mir auch für uns alle, ja. Liebe Janet, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in der Work Factory. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich persönlich konnte extrem viel mitnehmen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt.
Sehr gern. Danke vielmals für die Einladung.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.